Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge im Februar 2025. Hallo, Herr Möhring.
Moin, Frau Ahrens.
Donald Trump ist im Amt und pflügt durch die politische Landschaft. Wir wollen uns heute mal mit den Auswirkungen auf die Energiemärkte, insbesondere auf die Gasversorgung, unterhalten. Aber natürlich geht es auch um Klimaschutz. Der US-Präsident hat ja noch im Januar eine Verordnung unterzeichnet, die den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen herbeiführt.
Es ist einiges zu erwarten, Frau Ahrens. Womit fangen wir an?
Lassen Sie uns die Gasversorgung nehmen. Drill, Baby, Drill. So heißt es ja gerne. Trump hat verkündet, dass er in den USA mehr Öl und Gas fördern lassen will. Das soll die Preise und die Inflation in den USA senken. Aber wäre das nicht auch für uns als Käufer von LNG aus den USA eine gute Nachricht? Mehr Erdgasangebot bedeutet doch Druck auf die Preise. Niedrige Preise in Europa? Wäre doch mal was, oder? Auch der Bundeskanzler sieht höhere LNG-Importe ja positiv, wie zu hören war. Erleben wir jetzt also eine Disruption, aber diesmal zum Guten, was die Preise und die Gasversorgung angeht? Wie gesagt, zum Klimaschutz lassen Sie uns später kommen.
Ja, das ist jetzt hoffentlich mal nicht eine Ja-Nein-Frage, Frau Ahrens. Fakt ist, wir sind auch ohne den neuen Präsidenten mitten in einer Disruption der Gasmärkte in Europa und die sich nach dem weitgehenden Wegfall der russischen Gasbezüge komplett neu orientieren muss. Dieser Prozess ist keineswegs abgeschlossen. Ja, also die Russen, von denen die EU ab 2027 kein Erdgas mehr beziehen will, liefern weiterhin mehr als 10% des europäischen Gasbedarfs nach Europa. Da werden sich also weitere Verschiebungen ergeben oder genauer ergeben müssen. Und die Ukraine leitet seit Anfang des Jahres kein russisches Erdgas mehr in die EU. Ja, auch das ist Teil des disruptiven Prozesses.
Da kommt ja auch die USA noch gar nicht vor, Herr Möhring.
Ja, wir haben gewissermaßen eine multiple Disruption des Gasmarktes, wenn Sie so wollen. Und es ist sinnvoll, die Elemente auseinanderzuhalten. Jetzt mal zur Rolle der USA. US-amerikanisches LNG hat uns in der Krise seit Mitte 2022 versorgungstechnisch gerettet. So einfach ist das. Fakt ist natürlich auch, dass sich die Gaspreise an den Großhandelsmärkten in Europa noch nicht wieder auf das Vorkrisenniveau begeben haben, sondern sie sind mehr als doppelt so hoch wie vor der Krise. In den vergangenen Wochen sind sie weiter gestiegen. Aktuell mit rund 50 Euro pro Megawattstunde an den Großhandelsmärkten sind sie mehr als 2,5-mal so hoch wie vor der Krise. Das ist aus Sicht insbesondere der industriellen und gewerblichen Verbraucher kaum erträglich.
Das heißt doch aber, mehr Gasproduktion in den USA sorgt für mehr Angebot in Europa. Sorgt für niedrigere Preise. Mehr Angebot, niedrigere Preise.
Klare Rechnung, Frau Ahrens. Und ich vermute, das ist auch der Ansatzpunkt des Bundeskanzlers, wenn er im Zusammenhang mit Trumps Ankündigungen von niedrigen Preisen für Europa spricht. Auch der Chef von Uniper, dem großen deutschen Erdgasimporteur, der hat sich da ähnlich geäußert. Ja. Und in dieser Einfachheit ist es für mich auch erstmal bestechend. Und wenn die deutschen Importeure, die ja nun auch teilweise im Staatseigentum sind, wenn die sich dazu durchringen könnten, langfristig Erdgas einzukaufen, dann besteht eine hohe Chance, dass die Preise aufgrund anderer Preismechanismen noch einmal geringer sind.
Aber es ist ja nicht nur das. Nehmen wir die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Die hat gegenüber den USA aktiv ins Spiel gebracht, dass Europa mehr LNG einkaufen könnte. Nicht zuletzt, um US-Zölle für europäische Produkte abzuwenden. Auch Finanzminister Cookies hat zuletzt Erdgasimporte aus den USA begrüßt. Also LNG als Good News für Deutschland, oder?
Mehr Erdgaskäufe aus den USA, um die Handelsbilanz zwischen den USA und der EU auszubalancieren und angedrohte Zölle zu verhindern? Oh, da sind wir jetzt mitten in der Handelspolitik. Wenn sich das so einfach darstellen würde, ist da auch sicher was dran. Aber ich frage mich dann, was machen wir mit der sich daraus ergebenden größeren Abhängigkeit von den USA?
Aber immerhin bleibt ja der Punkt, dass die Mengen die Preise reduzieren. Ich habe gelesen, dass Frau von der Leyen auch noch darauf hinwies, dass US-Gas ja billiger sei als das Erdgas aus Russland.
Ganz ehrlich, Frau Ahrens, diese Statements, US-Gas sei billiger als das aus Russland oder ähnliche Aussage, russisches Erdgas sei immer billiger gewesen als zum Beispiel LNG oder norwegisches Erdgas. Ich kann damit herzlich wenig anfangen, um das vorsichtig auszudrücken. Präziser formuliert, mit solchen Statements werden die falschen Bilder kreiert.
Inwiefern, Herr Möhring, wer hat denn nun das billigste Gas, das wir kaufen können?
Die Preise für Erdgas in Europa, genau in Nordwesteuropa, ergeben sich schlicht aus Angebot und Nachfrage und an liquiden Märkten. Wenn Gas knapper wird, steigt der Preis. Wenn wir tendenziell zu viel haben, sinkt er. So hat norwegisches Erdgas an den Handelsmärkten in Nordwesteuropa in der zweiten Hälfte 2022 während der großen Krise teilweise 300 Euro die Megawattstunde gekostet. Und zu Beginn der Corona-Krise im Juni 2020 schnallen sie sich an, nicht einmal 5 Euro die Megawattstunde. Das ist das gleiche Erdgas, nur zu fundamental unterschiedlichen Marktbedingungen.
Wie bitte? Das ist also alles Angebot und Nachfrage?
Ja, im Prinzip ja. Natürlich verbunden mit den Erwartungen von Käufern und Verkäufern. Das ist dann ein bisschen wie an den Aktienmärkten. Also ein Mix aus Psychologie und Fundamentaldaten. Bei der Corona-Krise wurde erwartet, dass uns wegen Produktionsrückgängen der Erdgasbedarf wegbricht. Und in der Krise des Ukraine-Krieges wurde befürchtet, dass wir in eine absolute Erdgasmangellage kommen. Und das wirkt dann jeweils wie ein Brennglas an den Märkten und treibt Preise je nach Situation nach unten oder nach oben.
Und wie wirkt das US-amerikanische Erdgas?
Ja, jetzt können wir uns der Frage nähern, nicht? Also jetzt wissen wir schon mal, Erdgas ist nicht automatisch aus der einen Region teuer und aus der anderen ist es billig, sondern man muss sich grundsätzlich die Marktdynamik anschauen, die Fundamentaldaten, die sich dort ergeben. Und es bleibt dabei, dass ein erhöhtes Angebot an Erdgas tendenziell die Großhandelspreise sinken lässt und das gilt natürlich auch für LNG. Und der US-Präsident hat ja auch gesagt, dass die LNG-Projekte in den USA, die unter der Biden-Regierung erst einmal nicht fortgesetzt werden durften, dass die nun weiterentwickelt werden können. Das spricht alles für zusätzliches Erdgas auf den globalen Märkten und auch in Europa und wird sicherlich insofern grundsätzlich preisdämpfend wirken. Sorgen mache ich mir in diesem Zusammenhang ehrlich gesagt um etwas anderes.
Und zwar?
Unsicherheit am Markt. Und das ist Teil der gerade schon erwähnten Marktpsychologie. Der amerikanische Präsident sieht zusätzliches Erdgas für Europa ganz offensichtlich als Teil eines Deals, der über den Einkauf von LNG hinausgeht. Und das werden sich die politisch Verantwortlichen, die auch in der EU jetzt, sehr genau anschauen müssen. Wenn sich die EU und auch Deutschland jetzt in eine neue Abhängigkeit begeben, dann muss klar sein, dass auch hier Situationen entstehen können, in denen der eine den anderen ausspielt. Ja, das ist uns mit den Russen passiert und ich weiß nicht, wer in Europa, wer in Deutschland ausschließen würde, dass auch die US-Amerikaner an Hebeln ziehen, wenn sie es für sinnvoll halten. Also jetzt bitte nicht missverstehen, ich vergleiche hier überhaupt nicht das politische Verhalten der Amerikaner mit dem der Russen. Mir geht es mehr um Marktdynamik, denn eins ist klar, Erdgas kann hier als Druckmittel eingesetzt werden und sei es durch schlichte Mengenreduzierung, die auf dem Weltmarkt für gefühlte Knappheiten sorgt, dann steigen in Europa die Gaspreise auch für amerikanisches Erdgas.
Wollen Sie damit sagen, dass die neue US-Regierung dazu bereit wäre?
Nein, nochmal, ich will da auch zu der Wahrscheinlichkeit gar nichts sagen. Aber ich glaube, wenige Politiker in Deutschland würden aufstehen und mir sagen, dass das nicht passieren kann. Auch die Regierung Biden hat auf die Bremse bei den LNG-Verflüssigungsanlagen getreten. America first. Europa muss sehen, dass es keine unnötigen Abhängigkeiten entstehen lässt.
Aber was sind dann unsere Alternativen?
Ganz ehrlich, wichtig ist zunächst mal, dass wir dieses Problem erkennen, ernst nehmen und nicht treuherzig darauf vertrauen, dass schon alles gut gehen wird. Die Gasmärkte jedenfalls werden sensibel auf jeden Move in den USA reagieren, insbesondere wenn wir noch größere Mengen aus den USA beziehen. Insofern war ich über die Statements, ja, wir kaufen mehr LNG, in dieser Undifferenziertheit ein bisschen überrascht.
Was heißt das dann?
Heißt, dass wir uns hier in Deutschland fragen müssen, welche Optionen wir bei der Gasbeschaffung haben. Es geht übrigens nicht nur um die Beschaffung als solche, es geht auch darum, dass wir zu möglichst günstigen Preisen einkaufen.
Aber ist das denn Sache des Staates? Oder schauen Sie jetzt auf die großen Erdgasimporteure, also Uniper, Sefer, RWE oder VNG?
Die Beschaffung von fundamental wichtigen Energierohstoffen wie Erdgas ist für mich ganz klar eine Staatsaufgabe. Erst recht, wenn die zur Verfügung stehenden Erdgasquellen in vielen Ländern unter staatlichem Einfluss stehen, wie auch immer dieser staatliche Einfluss dann ausgeübt wird. Das heißt, das ist jetzt wichtig, das heißt nicht, dass Staat selbst der Käufer sein muss, natürlich nicht. Aber der Staat braucht eine Strategie und in dem Zusammenhang bewegen sich dann die Importeure. Übrigens sind von den genannten Unternehmen zwei unmittelbar in der Hand der Bundesregierung, Uniper und Sefer. Ja? Da sollte also eigentlich ohnehin einiges möglich sein.
Was würden Sie denn gerne in einer solchen Strategie sehen?
Ich hoffe, wir sehen das Erscheinen der neuen US-Regierung als ernsthaften Weckruf. Wenn wir uns weiter erdgasmäßig über diverse, vergleichsweise kurzfristige LNG-Lieferungen und Spot-Einkäufe eindecken, dann halte ich das als Strategie nicht für clever, also mal zurückhaltend beschrieben. Wir brauchen eine diversifizierte und langfristig orientierte Erdgaseinkaufsstrategie. Natürlich mit den USA, aber eben auch mit anderen Lieferanten weltweit. Mit Langfristverträgen, die wir mit vertrauenswürdigen Lieferanten eingehen, die ihre Verträge dann auch einhalten.
Aber stehen Langfristverträge denn nicht unserer Klimaschutzagenda entgegen? Wir wollen doch spätestens 2045 klimaneutral sein in Deutschland. Das ist doch dann das Ende von Erdgas.
Naja, zunächst einmal ist es bis 2045 noch 20 Jahre. Der Spielraum ist also erheblich. Etwas anderes ist mir dabei viel wichtiger. Wenn wir die Optionalität von Erdgas richtig beurteilen würden und es nicht politisch als Auslaufbrennstoff quasi festlegen würden, dann würden wir auch unsere Scheuklappen bezüglich der Langfristverträge ablegen.
Aber es ist doch ein Auslaufbrennstoff, Herr Möhring. Oder kommt jetzt hier wieder die Durchhalteparole, rettet die Anwendung von Erdgas?
Ja, guter Punkt. Das müssen wir tatsächlich klarstellen. Wir werden in Deutschland Erdgas nach und nach ersetzen, klar. Und wenn wir keines mehr benötigen, werden wir auch kein Erdgas mehr kaufen, auch klar. Aber schauen wir uns mal das Jahr 2045 an. Wissen wir, ob wir dann erfolgreich sämtliches Erdgas ersetzt haben? Bitte jetzt nicht wünschen mit Wissen verwechseln, ja? Wissen wir, ob wir nicht Erdgas weiter benötigen? Und sei es, um aus Erdgas dann klimaneutralen Wasserstoff herzustellen? Erdgas verschafft uns viele ganz wichtige Optionen, während wir durch die Transformation gehen. Das dürfen wir einfach nicht ignorieren.
Und wenn es doch nach Plan läuft, regeln Wind und Sonne wohl alles. Wasserstoff wird grün gekauft und Erdgas ist raus.
In dem Fall garantiere ich Ihnen, dass Deutschland ein globaler Frontrunner ist in einer Welt, in der aber im Übrigen weiterhin Erdgas eingesetzt wird. Und sei es als Grundstoff für die chemische Industrie oder verbunden mit CCS in der Industrie oder in Kraftwerken. Also mit Blick auf denkbare langfristige Gasverträge, die dann noch langfristig gebundenen Erdgasmengen, kann Deutschland sicherlich auf dem globalen Markt verkaufen.
Aber sollten wir nicht lieber andersrum spekulieren und einfach im Vertrauen auf den erfolgreichen Klimaschutz eher weniger kaufen und den Rest kaufen wir dann dazu?
Ja, so sehe ich ehrlich gesagt unsere aktuelle Strategie hier in Deutschland. Damit begeben wir uns letztlich in die Spielbank. Ja, so spekulieren wir über die Entwicklung des globalen Gasmarktes. Und das kann sehr teuer werden. Kurzfristbezug als Strategie mag in beliebig liquiden Märkten funktionieren, aber die haben wir nicht. Wenige Regionen der Welt sorgen für das erforderliche Erdgas. Und eine solche Beschaffungsstrategie, also rein kurzfristiger Beschaffung, die spielt letzten Endes mit den Interessen der vielen großen und kleinen Erdgasverbraucher, die noch viele Jahre auf Erdgas angewiesen sind. Und eines ist klar, wenn man so vorgeht, das verunsichert und es sorgt nicht für Vertrauensbildung. Und wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass Erdgas auch künftig an vielen Stunden im Jahr für die Strompreishöhe verantwortlich ist, Stichwort Merit Order hatten wir ja häufiger mal hier, dann betrifft dieser Vertrauensverlust auch die Strompreisentwicklung. Und ich halte das ehrlich gesagt für höchst fahrlässig, wenn wir uns hier nicht strukturell und strategisch auf den Weg machen.
Aber leisten wir nicht trotzdem mit einer solchen Strategie einer zu langen Erdgasnutzung Vorschub?
Klares Nein. Nochmal, wir werden in Deutschland nur so lange Erdgas nutzen, wie wir es nicht durch klimaneutrale Lösungen ersetzt haben. Die Geschwindigkeit dieses Ersetzungsprozesses bestimmt den Ausstieg und nicht die Verfügbarkeit von Erdgas. Also kennen Sie ja das schöne Bild, ne? Die Steinzeit war nicht erst zu Ende, als es keine Steine mehr gab.
Verstanden, Herr Möhring. Ich höre bislang gar nichts zur heimischen Förderung. Die würde doch erst recht strategisch passen. Haben Sie es schon aufgegeben, von der Regierung eine aktivere Unterstützung für die heimische Erdgasförderung einzufordern?
Nee, keine Sorge, Frau Arns, das gebe ich nicht auf. Wir haben es bislang gerade aus der LNG-Importe-Perspektive adressiert. Lassen wir uns jetzt mal tatsächlich zu Pipeline-Gas kommen, das aus Europa nach Deutschland kommt oder in Deutschland produziert wird. Dieses Pipeline-Gas hat den riesigen Vorteil, dass eben wegen der Pipelines der Zielort klar ist, nämlich das Ende der Pipeline. Bei LNG-Schiffen ist das nicht so leicht. Die können auch mal woanders hingehen. Einfach dazu mal im Überblick. Wir werden uns natürlich hier in Nordwesteuropa weiter auf die Norweger verlassen können. Sie haben uns in 2024 Rekordmengen von über 120 Milliarden Kubikmeter nach Europa geliefert. Das ist anderthalb Mal der deutsche Bedarf. Und es gibt schon Stimmen, die diesen Anteil von rund 40% an den Importen für zu hoch halten. Und zwar mit der Frage, was tun wir denn, wenn es ein Problem mit den norwegischen Pipelines geben sollte? Diese Mengen lassen sich doch gar nicht mehr ersetzen. Also nur am Rande erwähnt, übrigens auch die norwegischen Mengen werden sich nicht mehr lange in dieser Höhe darstellen lassen. Ja, das ist eine neue Herausforderung. Übrigens, zur Vervollständigung, neben den Norwegern waren historisch die Niederländer lange unser großer, ganz wichtiger Vorlieferant. Die Niederländer sind aber in den letzten Jahren als europäischer Produzent und Exporteur nach dem Ende der Produktion aus dem großen Groningen-Gasfeld weitgehend ausgefallen. Und die Briten, die produzieren grundsätzlich für sich selbst und benötigen das auch.
Und wo bleibt die Produktion in Deutschland?
Ja, exakt. Und ganz offen, Frau Arns, mir ist schleierhaft, warum die bisherige Bundesregierung, aber auch die betroffenen Landesregierungen hier in Deutschland nicht längst für einen Push für mehr heimische Produktion gesorgt haben. Die Preise steigen, die Lieferanten brechen uns weg, aber wir ignorieren konsequent unsere eigenen Ressourcen. Und bei LNG fangen wir uns zusätzlich gleich nochmal einen bis zu 30% höheren CO2-Fußabdruck ein, da das Gas verflüssigt und über tausende Kilometer transportiert werden muss. Und das ist letztlich nur über, wir wollen das eben nicht, zu erklären. Und wenn das klimaschädliche Konsequenzen hat, dann ist das dann offenbar auch nicht so schlimm. Aber ich bleibe grundoptimistisch, dass wir in naher Zukunft diese Diskussion wieder auf Basis von Fakten und nicht auf Basis von Ideologie und Vorfestlegung führen können.
Also, wir brauchen eine diversifizierte Einkaufsstrategie für Erdgas nach und in Deutschland. Sowohl für LNG als auch für Pipeline-Gas. Heimische Förderung hat eine besondere Bedeutung, auch aus Klimagründen, alles klar. Aber doch nochmal zurück zu den USA und den neuen Präsidenten. Warum schließen wir denn nicht einfach weiterhin in erster Linie Kurzfristverträge mit amerikanischen Lieferanten? Das erhält uns die Flexibilität und sollte es sich die USA anders überlegen, wenn es mal teurer wird, dann ist es eben so.
Ja, das trifft das nochmal sehr gut, Frau Arns. Die neue US-Regierung und ihre nur bedingt prognostizierbare Vorgehensweise zu LNG machen, ist für Deutschland meiner Ansicht nach nicht einfacher. Nicht? Wird es als Verhandlungswerkzeug eingesetzt? Wie geschieht das? Oder wird uns das LNG wieder entzogen, wenn sich eine neue politische Gemengelage ergibt? Ich vermute, in der Bundesregierung werden viele Experten das jetzt durchspielen und Thinktanks werden ihre Hinweise geben. Für mich bottom line, wir müssen vermeiden, dass wir als Bittsteller zur US-Regierung gehen. Der Elefant im Raum ist für mich, will Deutschland bei so viel Unsicherheit lieber bestehende, länger laufende Verträge haben oder wollen wir wie bislang in erster Linie kurzfristig über Spot-Verträge einkaufen?
Nun ja, Herr Möhring, wenn Spot, dann kann ich mich ja auch noch schnell umentscheiden.
Umentscheiden, jo. Das wird natürlich nicht so einfach, wenn der weltweit größte LNG-Exporteur USA aus welcher Motivation heraus auch immer sagt, dass er seine LNG-Exporte reduziert. Ja? Zum Beispiel, um die heimischen Preise unten zu halten. Das ist ja nun wirklich nicht komplett von der Hand zu weisen. Was machen wir dann? An die Effekte der Krise in 2022 erinnern? Meine generelle Perspektive auf dieses Thema, better safe than sorry. Wir sollten auf Nummer sicher gehen bei der Gasversorgung. Ich bin mir weiterhin sicher, dass die US-Amerikaner existierende Verträge einhalten werden. Und da sind dann Langfristkäufer von US-LNG vor einem Strategieschwenk abgesichert. Das Gas kommt in den Markt. Als großer Spotkäufer muss ich mich auf dem Weltmarkt nach anderen Lieferanten umsehen. Und das kann teuer werden, wenn der größte Spotverkäufer, nämlich die USA, einen Strategiewechsel vornimmt.
Also besser Langfristverträge. Sie sagen, jedenfalls bekomme ich dann das Gas. Was fehlt dann noch?
Naja, in dem Moment, wo Erdgas aufgrund irgendeiner Verknappung eben nicht mehr so zur Verfügung steht wie bisher, nämlich zum Beispiel bei einem Schwenk der Strategie der US-Regierung, dann müssen wir global mit höheren Preisen rechnen.
Aber Herr Möhring, ist das nicht theoretisch? Warum sollte Trump höhere Preise für den amerikanischen Markt riskieren? Er will doch gerade die Energiepreise in den USA senken und so die Volkswirtschaft ankurbeln.
Ah, das ist interessant, Frau Arns. Wir müssen unterscheiden zwischen den globalen Gasmärkten und dem US-amerikanischen Markt. Wenn die US-Amerikaner ihre LNG-Lieferungen in den Weltmarkt verringern, heißt das noch lange nicht, dass in den USA die Gaspreise steigen. Durch die riesige Eigenproduktion hat sich doch der US-amerikanische Markt schon heute von Europa und Asien preislich völlig abgekoppelt. Während wir in Europa zurzeit an den Großhandelsmärkten Preise von 50 Euro die Megawattstunde haben, liegen sie in den USA am Henry Hub, das ist der Marktplatz, bei unter 12 Euro pro Megawattstunde. Und für die Experten, die uns hier zuhören, das sind rund $3,50 per MMBTU. Ja? Und übrigens, das wird von vielen Industriekunden in den USA als echt zu hoch empfunden. Fakt ist, die deutschen Preise sind jetzt 4-mal so hoch wie in den USA. Und das ist doch unser Problem in Europa. Der Selbstversorger USA hat alles im Griff, auch die Preise auf dem Heimatmarkt und damit die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Und ich kann nur vermuten, genau so stellt sich der neue Präsident das vor. In den USA boomt der Markt und er bestimmt mit einer extrem starken Verhandlungsposition, was auf dem Weltmarkt passiert.
Ja, wir dürfen gespannt sein, wie Deutschland und die EU sich darauf einstellen. Aber nochmal zurück zu den Langfristverträgen. Wir brauchen doch Langfristverträge auch deshalb, um die Preise abzusenken.
Ja, und wir sind gut beraten, die Lieferungen aus den USA in der Tat langfristig abzusichern. Mengenmäßig, idealerweise auch mit absichernden Preisregelungen. Das kann sich dann positiv auf die Preise in Europa auswirken. Was ich damit nicht sage, ist, dass natürlich schon Ankündigungen der US-Regierung, möglicherweise in die Exportpolitik einzugreifen, genügen, um den Markt in Unruhe zu versetzen. Da ist, wir hatten es vorhin ja mal angesprochen, da ist viel Erwartung der Marktteilnehmer dabei. Das ist auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Und in der Gaskrise 2022 haben wir ja mit Blick auf die Liefersituation mit Russland viel gelernt, wie sich Märkte entwickeln können und wo Preise hingehen können.
Das hört sich sehr pessimistisch an, Herr Möhring.
Nein, das ist ehrlich gesagt gar nicht meine Absicht. Ich glaube, dass wir Szenarien im Kopf haben müssen. Und ich habe hier ein aus meiner Sicht nicht unwahrscheinliches Szenario aufgezeigt, mit dem wir in Europa und insbesondere in Deutschland nicht gut umgehen können. Aber was mir wichtig ist, wir brauchen eine resiliente Strategie aus den genannten Gründen, was die Erdgasbeschaffung angeht. Und dazu gehören nun einmal Langfristverträge und dazu gehört Diversifizierung der Lieferquellen. Und als letzter Punkt, natürlich können wir sagen, die globalen Gasmärkte lösen das schon. Aber dazu sage ich, Deutschland als 95% Importeur seines Gasverbrauchs hat ein fundamentales Interesse an niedrigen Preisen. Und wenn sich die globalen Märkte auf hohen Preisen einpendeln, dann haben wir nichts erreicht. Übrigens, die Gasimporteure selbst, die können grundsätzlich auch mit hohen Preisen umgehen. Jedenfalls, solange sie kommerziell abgesichert sind. Und das ist, weil die alle gut im Trading aufgestellt sind, in aller Regel der Fall. Die Dummen, wenn Sie so wollen, die Dummen sind am Ende die Verbraucher, die hohen Preise zahlen, ob das nun Industrie ist, Mittelstand oder Haushalte. Nochmal, Staat ist in der Pflicht, eine robuste, die Preise reduzierende Gasversorgungsstrategie zu entwickeln. Und das ist nicht trivial. Aber mit Blick auf die neue US-Regierung gilt das nochmal erst recht. Eigentlich haben wir uns das in Deutschland 3 Jahre zu lange viel zu passiv angeschaut. Ich hatte es vorhin mal gesagt, für mich ist das ein echter Weckruf.
Herr Möhring, Trump hat ja nun den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen auf den Weg gebracht. Wie schon 2017, als er das erste Mal Präsident war. Die Biden-Administration ist dann wieder eingetreten. Was heißt das denn nun für den Klimaschutz? Auch da alles auf Anfang oder wie?
Der Klimaschutz in der Welt hat auch die erste Trump-Administration überstanden. Aber natürlich, das sind keine guten Nachrichten, das ist ja mal klar. Ein Jahr nachdem der Austritt erklärt worden ist, werden die USA wieder ausgetreten sein. Ja, harte Wahrheit.
Verbunden mit Drill, Baby, Drill hört sich das doch dann aber für die Öl- und Gasproduzenten eigentlich erstmal ziemlich perfekt an, oder?
Ja, und so wird das dann gerne gesagt. So schlicht ist es nun nicht. An der Notwendigkeit des Klimaschutzes rütteln doch die internationalen Öl- und Gasförderer überhaupt nicht. Ja? Auch aus dem Kreis der sogenannten Big Oil Companies kommt daher klar geäußerte Kritik an dem Austritt aus dem Pariser Abkommen. ExxonMobil hat sich seit Monaten, auch im US-Wahlkampf, gegen den Austritt der Amerikaner aus dem Paris Agreement gewandt. Die internationalen Öl- und Gasproduzenten, die sind doch längst in der Transformation angekommen. Auch wenn sie natürlich weiterhin ihre Rolle sehen, Erdgas und Erdöl zu produzieren, solange wir es hier noch brauchen. Ja? Und ehrlich gesagt, ich hoffe, sie kommen dieser Verantwortung auch nach. Und ich bin mir sicher, das werden sich auch die Verbraucher hier in Deutschland sagen, die weiter Öl und Gas nutzen. Ja? Denn wenn das nicht passieren würde, dann wird es teuer. Und wir geraten in eine weitere sehr unheilvolle Abhängigkeit bezüglich unserer Energieversorgung.
Danke für die Einordnung. Zum Austritt der USA aus dem Klimaabkommen nochmal. Zahlreiche Klimaschutzexperten haben sich ja in Deutschland zu Wort gemeldet. Was halten Sie zum Beispiel von der Aussage, dass der Rest der Welt ja jetzt erst recht in konsequenten Klimaschutz investieren müsse? Man könne der USA ja nicht das Feld überlassen.
Davon halte ich ehrlich gesagt eine Menge. Aber wir dürfen das nicht als ein reflexartig jetzt erst recht begreifen und einfach weitermachen wie bisher. Die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, entzieht sich gerade den bislang anerkannten und respektierten Klimaschutzanforderungen und setzt dabei Energie als kommerzielles Instrument ein. Das ist die Faktenlage. Deutschland wird von dieser Gemengelage zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt getroffen. Die Wirtschaft lahmt, wir sind in einer Rezession. Ich bin überzeugt, dass wir diese Konstellation als ganz wichtigen Haltepunkt ansehen müssen. Also nicht Klimaschutz in Frage stellen, aber bei den nun zu verabredenden Maßnahmen müssen wir sehr viel stärker als in der Vergangenheit darauf achten, dass unsere Volkswirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Und das wird harte Maßnahmen erfordern. Ja, das klingt unromantisch, weiß ich. Aber wir müssen die Transformation auch erfolgreich gestalten, sonst kommen wir nicht an. Sie scheitert und dann laufen wir Gefahr, dass auch in Deutschland diejenigen mehr Einfluss bekommen, die den Klimaschutz am liebsten insgesamt beenden wollen. Also kurz, jetzt erst recht als Statement ist nicht das Ende der Analyse, sondern meiner Ansicht nach allenfalls der Beginn. Wir brauchen Lösungen, die unsere Industrie, unseren Mittelstand und die Millionen Haushalte mit sicherer und bezahlbarer Energie versorgen und die dafür sorgen, dass wir mit klimaeffizienten Lösungen kostengünstig CO2 reduzieren. Das ist dann, und das ist mir wirklich wichtig, das ist weit mehr als alle Themen, die wir haben, mit Strom aus Wind und Sonne letztlich zu lösen. Da müssen wir umdenken und die Debatte erweitern und ehrlich machen. Und Klimaschutzmaßnahmen daran messen, ob sie möglichst kostengünstig CO2 einsparen und Energiepreise bezahlbar machen. Dann werden wir diese Transformation auch erfolgreich gestalten können.
Vielen Dank. Wunderbares Schlusswort, Herr Möhring. Ich nehme heute mit, die Maßnahmen der neuen US-Regierung treffen Deutschland zu einem äußerst schwierigen Zeitpunkt. Wir müssen die Transformation sehr viel kommerzieller denken und gestalten. Dann haben wir eine Chance, dass wir erfolgreich CO2 reduzieren und unsere Volkswirtschaft wettbewerbsfähig halten. Auch mit Trump als Präsident. Leicht wird das allemal nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Hören Sie wieder rein und empfehlen Sie das Energie-Update weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer, am ersten Donnerstag im Monat.